Vor genau 22 Jahren, am 9.10.1990, am 9.9.1990, wurde in Bad Vöslau in einer Lagerhalle die Ichthus-Gemeinde geboren. Ich fühle mich geehrt, dass ich heute an diesem 22. Geburtstag hier predigen kann. Helmut Ivan predigte damals über Jesaja 41, Verse 17 bis 20. Und nach 22 Jahren Ichthus-Gemeinde, kann ich nur den letzten Vers der damaligen Predigtstextes von Jesaja 41 nochmal wiederholen. Wisst ihr, was dort geschrieben steht? Das stellt die Geschichte unserer Gemeinde irgendwie her. Und da steht, wer das sieht, wird erkennen, dass ich, der Herr, hier eingegriffen habe. Jeder weiß dann, der heilige Gott Israels hat dies alles gemacht. War fast wie eine Prophetie auch damals. Darf ich am Anfang beten? Vater, wir kommen zu dir heute Morgen und bitten dich, dass du uns dein Angesicht zuwendest. Denn das bedeutet Segen. Wir sind hier, um dich anzubeten. Wir sind hier, um dir zuzuhören. Wir sind hier, um dir ähnlicher zu werden und um vom Heiligen Geist mit Glaubenskraft neu gefüllt zu werden. Wir danken dir, Jesus, dass du versprochen hast, dabei zu sein, wo auch nur wenige von denen zusammenkommen, die zu dir gehören. Und hier sind mehr als nur wenige. Wir danken dir, dass wir in einem Land wohnen, wo wir dich öffentlich und ohne Gefahr und Angst anbeten können. Und wir bitten dich, dass du uns das dann noch eine Zeit lang lässt. In einem Land, in dem es immer noch leicht ist, von dir zu reden, von dir zu hören. Bitte segne ihr heute Morgen beides, das Reden und das Hören. Amen. Ich möchte das, was ich hier sagen möchte, unter einen Text aus dem 1. Petrusbrief stellen. In 1. Petrus 3,15 steht, lasst Christus den Mittelpunkt eures Lebens sein und seid immer bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach der Begründung eures Glaubens fragen. Ich möchte Ihnen ein wenig davon erzählen, warum ich Christ bin. Denn ich glaube, das ist in unserer Zeit, in der so viel Wirrwarr herrscht, eine wichtige Sache. Ich erinnere mich auch heute noch genau daran, als damals zum ersten Mal die Botschaft der Bibel in mein Leben eintrat. Als ich zum ersten Mal einem Menschen begegnete, die ihr Leben grundsätzlich anders sortiert hatten als ich und deren Leben dadurch so anders geworden war, dass in mir eine Art von Sehnsucht entstand, auch so leben zu können. Diese Menschen verfügten über Ressourcen, die ich nicht hatte, die ich aber liebend gern gehabt hätte. Sie hatten eine innere Freiheit, die ich nicht hatte. Sie hatten eine tiefe innere Freude, die ich liebend gern auch gehabt hätte. Sie verfügten über einen inneren Frieden und eine Art von Gelassenheit, für die ich viel gegeben hätte. Auf meine Frage hin, wo sie sich das alles angeeignet hätten, gaben sie mir eine Antwort, die mich überhaupt nicht befriedigte. Sie sagten, was sie da an uns finden, das stammt nicht von uns. Was sie da an uns wahrnehmen, das ist Christus, der in uns Gestalt gewonnen hat. Ich fand das eine fürchterlich fromme Antwort und konnte an sich nichts damit anfangen. Dann zitierten sie Paulus, der in seinem Galaterbrief sagt, ich kann den Forderungen eines heiligen Gottes nie und nimmer entsprechen, deshalb muss mein altes Wesen gegen ein neues Wesen ausgetauscht werden. Das ging nur so, dass das alte Wesen in mir sterben musste, genauso wie Christus am Kreuz starb. Ich bin dort also zusammen mit Christus gestorben. Darum lebe nun eigentlich nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und dadurch wurde ich ein neuer Mensch. Das war deren Erklärung. Ich erinnere mich noch ganz genau an dieses Gespräch, als wäre es gestern gewesen. Ich fand diese Antwort sehr theoretisch, fromm, theologisch, was immer das bedeutet, und konnte eigentlich nichts damit anfangen. Und beschloss eigentlich, dieses religiöse Thema ad acta zu legen. Das ging nun gar nicht mal so leicht. Denn es gab da etwas, was ich nicht ad acta legen konnte und eigentlich auch nicht ad acta legen wollte. Es blieb da irgendwie eine Art von innerer Sehnsucht, auch ein wenig so sein zu können wie diese Menschen, die diesen Christus gefunden hatten. An deren Frieden entdeckte ich meinen inneren Unfrieden. Und an deren innerer Freiheit entdeckte ich meine eigene Unfreiheit. Es gibt so einen wunderbaren Spruch, den ich vor langer Zeit mal gehört habe. Eine Art von Naturgesetz. Jeder Sklave hört zu, wenn ein freier Mann spricht. Und das ist so. Ich kann das auch heute noch gut beurteilen, ob jemand, mit dem ich rede, innerlich frei ist. Diese Begegnung mit wirklichen Christen hat in mir einen Prozess in Gang gesetzt. Mich interessierte eigentlich nicht primär die Botschaft der Bibel. Mich interessierten die Ergebnisse dieser Botschaft den Menschen. Die waren offensichtlich. Aber den Weg zu diesen Ergebnissen ging eben über die Botschaft. Also musste ich mich nolens volens mit der Botschaft beschäftigen. Wenn ich mir den Kern und die eigentliche Aussage der Botschaft des biblischen Christentums vor Augen halte, dann finde ich da etwas vor, was mich in meinem Inneren ganz und gar überzeugt. Sowohl im Hinblick auf den Wahrheitsgehalt dieser Botschaft, als besonders auch im Blick auf die Ergebnisse, die diese Botschaft im Leben von Menschen hat. Und zwar dann, wenn diese Menschen sich dieser Botschaft bewusst und vorurteilslos öffnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nun geschieht gerade diese bewusste, vorurteilslose Öffnung in der Regel gar nicht mal so leicht. Das war bei mir auch nicht der Fall. Der Grund dafür ist offensichtlich. Man kann das biblische Christentum nicht richtig beschreiben, ohne seine Einzigartigkeit herauszustellen. Damit wird es schnell deutlich, dass das biblische Christentum nicht heresiefähig ist, wie ich das sagen darf. Man kann es mit keiner anderen Religion mischen, weil es Absolutheitsansprüche stellt. Schauen Sie, wie leicht wäre das, zu evangelisieren und anderen Menschen von unserem Glauben zu erzählen, wenn ich diese Ich-Worte von Jesus nicht gebe. Die machen das Leben schwer. Dieses Ich bin. Und dann kommt etwas, was überhaupt nicht verständlich ist, was so wie ein Felsen in der Landschaft steht. Ohne diese Ich-Worte wäre das alles viel leichter. Er hat sie nur mal gesprochen. Und die stehen da einfach so rum. Da können wir nicht drum rumgehen, das sind sie. Das heißt ganz praktisch, das Christentum wird sich nie für eine allgemein akzeptable Weltreligion eignen. Das kann man in nie was anderes unterbringen. Das ist eigentlich nur konsequent, wenn geistig global denkende, nichtchristliche Bewegungen, Organisationen oder Initiativen das biblische Christentum als eventuelle Basis oder auch nur als Zutat für eine sogenannte neue Weltordnung konsequent ausschließen. Das können Sie nachlesen in den Arbeitspapieren der UNO, des Clubs von Rom und auch einiger New Age-Vordenker. Das sollte niemand wundern. Denn hier wird lediglich ein Prozess abgebildet, der einem grundsätzlichen Konflikt entspricht in dieser Bibel. Und dieser Konflikt ist globaler Natur. Und die Bibel beschreibt ihn durch das ganze Buch hindurch, diesen Konflikt. Er wird besonders deutlich im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Und ich lese Ihnen mal ein paar Sätze daraus vor, was ich meine mit diesem Konflikt. Da steht, durch Christus wurde alles geschaffen. Nichts entstand ohne ihn. Allen Geschöpfen gab er das Leben. Und für die Menschen war er das Licht, das auch durch Finsternis nicht auszulöschen ist. Christus ist in die Welt gekommen als das Licht für alle Menschen. Obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine Schöpfung und seine eigenen Geschöpfe wiesen ihn ab. Und jetzt kommt dieses harte Wort. Und das ist die eigentliche Krise. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen bevorzugten die Dunkelheit. Denn sie wollten nicht, dass ihr böses Denken und Handeln ans Licht kam und sichtbar wurde. Das ist harte Kost. Das kann man so leicht keinem Menschen zumuten. Das ist eine höchst gravierende und höchst irritierende Aussage. Damit ist mit Jesus Christus eine Botschaft in die Welt gekommen, die man entweder nur konsequent annehmen kann oder konsequent ablehnen kann. Als Thema für interessante Religionsgespräche lässt sich daraus nichts machen. Mit Jesus und seiner Botschaft ist etwas sehr Ungewöhnliches in unser Leben eingetreten. Verstehen Sie mich bitte ganz richtig. Ich mag nicht alles an dieser Botschaft. Einiges ist sehr schmerzhaft. Ich verstehe auch nicht alles an dieser Botschaft, schon der Versuch wäre anmaßend. Aber sie hat einen neuen Menschen aus mir gemacht. Und dieser neue Mensch, Siegfried Buchholz, ist mein kostbarster Besitz. Gott hat mir inzwischen viel von dem geschenkt, was ich damals bei diesen ersten Christen entdeckte, die ich kennenlernte. Aber die Basis meines Glaubens als Christ ist nicht Dankbarkeit einem guten Gott gegenüber. Als mein Glaube begann, wusste ich ja noch nicht, was er mit meinem Leben machen würde. Ich hatte nur irgendwann mal die feste Gewissheit bekommen, dass Gott gut ist und dass ich bei ihm gut aufgehoben war, bei diesem Gott, den die Bibel darstellt. Je mehr mich dann alle ich mich mit ihm beschäftigte, das heißt mit seinem Wort, mit seinem Wesen und mit seinen Zielen und Absichten, desto mehr wuchs in mir eine innere Gewissheit, dass ich ja jemanden gefunden hatte, auf den ich mein Leben aufbauen konnte. Das kam so Scheibe für Scheibe. Glaube ist also zunächst einmal diese wohl geschenkte, als auch selbst entwickelte Bereitschaft und Fähigkeit, an seinen einmal gewonnenen Überzeugungen festzuhalten. Und zwar allen Gefühlsschwankungen zum Trotz. Das ist ganz wichtig. Meine Gefühle unterstützen meinen Glauben nicht immer. Ein einmal gewonnener Glaube wird allerdings nicht automatisch in mir lebendig bleiben. Er muss immer wieder genährt werden. Durch laufende Beschäftigung mit den Inhalten des Glaubens. Deshalb lesen Christen täglich in der Bibel. Jeder, der einmal persönliche Überzeugungen gewonnen hat, muss sie immer wieder in sein tägliches Leben einbringen, damit sie lebendig bleiben. Auch das ist wichtig. Das tun übrigens auch die Atheisten. Die beschäftigen sich auch mit dem, was sie nicht glauben. Es ist die vielleicht sogar wichtigste tagtägliche Aufgabe eines verantwortungsvollen Menschen, in seinen wichtigsten Überzeugungen und damit an seinen Werten festzuhalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Noch einmal, Glauben heißt an einmal gewonnenen Überzeugungen festhalten. Gestatten Sie bitte, dass ich Ihnen an dieser Stelle mal ein bisschen davon erzähle, wie es zu meinen inneren Überzeugungen gekommen ist. Was ist denn das, was mich da überzeugt hat? Was war das? Wenn ich in einem Satz ja sagen sollte, warum und warum ich immer noch Christ bin und auch Christ bleiben werde, dann würde ich sagen, weil das biblische Christentum mir wie keine andere mir bekannte Basis für Glauben, Denken, Hoffen, Leben, was auch immer, mir alle meine Fragen beantwortet. Und zwar auf eine umfassende, mich innerlich überzeugende Art und Weise. Ich denke da an drei verschiedene Gruppen von Fragen, die ich in meinem Leben immer wieder gehabt habe und möchte ein paar Sätze dazu sagen, natürlich nur skizzenhaft. Als erstes sind da die Fragen meiner denkenden Vernunft, meine intellektuellen Fragen, wenn Sie wollen. Viele Menschen sind leider der völlig falschen Meinung, dass der biblische Glaube den kritischen Fragen der denkenden Vernunft nicht standhalten könnte. Das ist natürlich schon mal schlimm. Dahinter steht nämlich die zweifellos bemerkenswerte Ansicht, dass der Glaube an den Gott der Bibel prima etwas sei für Leute, die Schwierigkeiten mit dem Denken haben. Das irritiert mich immer wieder, wenn ich auf so etwas stoße. Das ist durchaus nicht der Fall. Ein weit verbreiteter Standpunkt ist zum Beispiel der, dass Denken höher zu bewerten sei als Glauben. Auch das stimmt nicht. Denken sei realistisch und vernünftig, sagen viele Leute, und Glauben sei weniger realistisch, weil nicht der Vernunft entsprechen. Die denken dann wahrscheinlich an solche Sachen, wie ich glaube, dass es morgen regnet und so. Aber ich möchte das gleich zu Anfang klar herausstellen. Ein Glaubensschritt ist nicht das gleiche wie die Verabschiedung der Vernunft. Oft ist er sogar die Ingebrauchnahme der Vernunft. Ist sogar die Freisetzung der Vernunft. Viele bekannte Wissenschaftler des Mittelalters, die bahnbrechend waren in der Entwicklung, besonders von Naturwissenschaften, waren alles Christen. Nochmal, sowohl Glaube als auch Unglaube sind ausgesprochen geistlicher Natur. Wenn der Unglaube meine Vernunft dominiert, beeinträchtigt er sofort meinen Denkprozess und lässt jegliche Art von geistlicher Wahrheit als unmöglich erscheinen. Der Fehler beginnt am Anfang. Der Unglaube, der stets freiwillig nicht glaubt, es wird niemand gezwungen zum Unglauben, kann geistliche Wahrheiten eigentlich gar nicht erfassen, denn er hat es ja sich selbst nicht gestattet. Er behauptet zwar, dass er nur seiner Vernunft vertraut, er ist jedoch blind gegenüber der Tatsache, dass er Annahme nach Annahme macht hinsichtlich der Unmöglichkeit der Existenz geistlicher Wirklichkeit. Er verachtet den Glauben des Gläubigen und vollzieht zur gleichen Zeit selbst einen Glaubensschritt nach dem anderen. Alles basierend auf der ersten Annahme, dass Gott nicht existiert. Weil Menschen nun aber nicht beweisen können, ob Gott existiert oder nicht existiert, ist also der erste Schritt bei allen diesen Denkübungen hier immer ein Glaubensschritt, entweder zu Gott hin oder zu Gott weg. Das sind beides Glaubensschritte. Die Naturwissenschaft zum Beispiel ist deshalb eine exakte Wissenschaft, weil sie sich selbst beschränkt hat auf Beobachtungen im Bereich des sinnlich Wahrnehmbaren. Da kann sie Aussagen treffen, die sind klar. Diese Methodik nun heranzuziehen, um vermeintliche Beweise liefern zu können, dass die Wunder Jesu nicht wahr sind oder seine Auferstehung von den Toten nicht stimmt, ist nicht nur grober Unfug, sondern auch ein Missbrauch dieser an sich gut sonst funktionierenden wissenschaftlichen Methode. Hier wird eine Methode angewandt für etwas, zu dem sie nichts liefern kann. Während die Wissenschaft nur Nachurteile fällt, haben wir es hier in der Regel mit Vorurteilen zu tun. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Nochmal, ich muss das ganz deutlich machen. Wer es unmöglich findet, die Gottessohnschaft Christi, seine Wunder und seine Auferstehung zu akzeptieren, hat in der Regel keine Schwierigkeit mit dem, was dort in der Bibel steht. Er hat Schwierigkeit mit sich selbst, mit seinen eigenen Vorurteilen, die er aufgebaut hat, bevor er begann zu denken. Er kämpft nicht mit Gott und der Welt, er kämpft mit sich selbst. Und ich habe das ab und zu mal Leuten gesagt und dann wurde es sehr komisch und das war in der Regel das Ende der Diskussion. Ich glaube, Gott wird nur auf die Dauer von denen nicht gesehen, die freiwillig blind sind. Das muss man einfach sagen. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die Resultate des Denkens sind nicht notwendigerweise seriöser als die des Glaubens, denn sie beginnen immer mit Annahmen. Sowohl Denken als auch Glauben beginnt mit der bestimmten Annahme und am Anfang steht in der Regel eine Willensentscheidung dazu, mit welcher Annahme ich beginne. Das ist die Weiche, die gestellt wird. Ich will mit der Annahme beginnen. Ich werde also Gott nicht einen Schritt näher kommen, wenn ich an den Anfang die Annahme setze, dass es ihn nicht gibt. Schauen Sie, ich bin Naturwissenschaftler und wenn ein Wissenschaftler etwas herausfinden möchte, macht er am Anfang immer die Annahme, dass das, was er beschreiben möchte, entweder existiert oder zumindest denkmöglich ist. Warum sollte er sonst damit anfangen? Wer mit dieser Annahme an die Berichte der Bibel herangeht, der macht erstaunliche Entdeckungen. Denn die Bibel hat durchaus befriedigende Antworten auf viele kritische Fragen der denkenden Vernunft. Die Hauptfrage dessen, der kritisch an die Bibel herangeht, nochmal, kritisch heißt, ohne Vorurteile gefällt zu haben, ist immer die, ist das alles wahr, was dort steht? Ist das alles damals wirklich geschehen in Zeit und Raum? Was ist dazu zu sagen? Wie sieht dieser Sachverhalt denn eigentlich aus? Was findet derjenige wirklich vor, der mal kritisch und vorurteilslos an die ganze Sache herangeht? Nehmen wir uns mal den Teil des Neuen Testamentes vor, an dem sich alles entscheidet. Das zentrale Faktum des christlichen Glaubens ist die Auferstehung. Die Bibel stellt ein Kriterium für die Wahrheit des Glaubens besonders heraus, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Paulus beschreibt das recht drastisch. Im 1. Korintherbrief, da sagt er einmal, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und unsere Glaube wäre völlig wertlos. Er macht das ganz, ganz klar. Haben Sie mal darauf geachtet, wie oft probiert wird, zu zeigen oder sogar zu beweisen, dass Jesus nicht von den Toten auferstanden ist? Das finden Sie in den Boulevardzeitungen zu Ostern, immer, manchmal sogar noch zu Weihnachten. Immer finden Sie den Punkt und der ist genau der Punkt, auf den alles angeht. Wenn man die Auferstehung Christi nach denselben Kriterien untersucht wie jedes andere vergangene Ereignis der Geschichte, dann kommt man schon zu außergewöhnlich sensationellen Resultaten. Darf man aus einem Buch zitieren, das man immer wieder mal am Büchertisch kaufen darf, von Josh McDonald, die Tatsache der Auferstehung. Da sagt er, bereits im Jahr 1980 konnten 24.633 Manuskripte allein des Neuen Testaments nachweisen. Die Bedeutung der Vielzahl von Manuskripten, die das Neue Testament dokumentieren, ist umso größer, wenn man weiß, dass das in der gesamten Geschichte am zweitbesten durch Manuskripte belegte Buch die Ilias von Homer ist. Von ihr sind nur 643 Manuskripte erhalten. Vom Neuen Testament 24.633. Warum reden wir eigentlich nicht darüber? Warum lassen wir uns immer so viel Unfug andrehen? Das, was uns die Bibel über das Fundament des christlichen Glaubens berichtet, ist nicht nur theoretisch möglich und denkbar, es ist auch faktische Wirklichkeit, geschehen in Raum und Zeit. So viel zur ersten Frage, die mich beschäftigte. Das war allerdings nicht die Hauptbasis für meinen Glauben. Ich fand da lediglich ein paar Denkhilfen zum Glauben. Auf die zweite Frage muss ich mich schon sehr viel persönlicher einlassen. Die ist auch heftiger. Und zwar die Frage nach der Bewältigung von Schuld. Die drehte sich um ethische Fragen. Die christliche Botschaft basiert auf einer Grundlage, die auch Ethik anbietet. Eine Art von Basis, von der aus sich Maßstäbe entwickeln kann. Für das, was gut und richtig ist und für das, was böse und gefährlich ist. die gefährlichen, die Aussagen der Bibel sind hier einfach und sehr fundamental. Aber das Ungewöhnliche an den biblischen Aussagen zu diesem Thema ist die Tatsache, dass das Christentum und dass die Bibel das Böse so ernst nimmt. Es gibt keine andere Religion, die das Böse so ernst nimmt wie das Christentum. Das muss also etwas Besonderes sein. Keine andere Religion der Welt, keine Philosophie der Welt setzt uns so klar vor Augen, dass Gott, dass Gut und Böse personhafter Natur sind. Und dass beides geistliche Mächte sind, in einem absolut kompromisslosen Konflikt miteinander befinden. Und dieser Konflikt zwischen Gut und Böse wird in mir ausgetragen, tagtäglich, in jedem Einzelnen von Ihnen. Dieser Konflikt, dieser Krieg, dieser kompromisslose Krieg zwischen Gut und Böse, zwischen Himmel und Hölle, ist seit dem Sündenfall des Menschen, seit seiner ursprünglichen Abkehr von Gott, Teil seiner Natur, Teil seines Wesens, Bestandteil seines täglichen Lebens. Ich kann diesen Konflikt, diesen Krieg nicht gewinnen. Den kann nur Jesus für mich gewinnen. Ich kann ihn nicht gewinnen. Das ist für mich eine Nummer zu groß. Und das muss jeder von uns sich ganz und gar klar machen. Lassen Sie mich also ganz deutlich und mal einen weiteren Hauptgrund herausstellen, warum ich Christ bin. Weil die christliche Botschaft der Bibel die einzige Glaubens- und Lebensbasis ist, die mir auf sinnvolle und verständliche und noch hilfreiche Weise erklärt, warum es so viel Schuld und Leid gibt in dieser Welt und was ich damit machen kann und wie ich persönlich von Schuld frei werden kann und manchmal auch von Leid. Dann ist aber auch noch Nummer 3. Das sind diejenigen Fragen zu beantworten, die zum Glauben führen, meine geistlichen Fragen. Menschen würden sagen, meine religiösen Fragen. Aber nachdem ich kein religiöser Mensch bin, beschäftige ich mich mit diesen Dingen nicht. Lassen Sie sich nie einreden, Christentum sei eine Religion. Religion ist das Bemühen von Menschen, mit Gott zusammenzugeraten. Die Bibel zeigt uns das Bemühen von Gott, mit Menschen zusammenzugeraten. Das ist etwas grundsätzlich Verschiedenes. C.S. Lewis sagt einmal in einem seiner Bücher, Wirklichkeit ist in der Regel etwas, auf das wir nie selbst gekommen wären. Und das ist einer der maßgeblichen Gründe, weshalb ich dem Christentum glaube. Es ist eine Religion, auf die wir nie selbst gekommen wären. Sie hat genau diesen merkwürdig ungewöhnlichen Charakter, der Wirklichkeit zu eigen ist. Das ist diese verblüffende Feststellung, ist nicht nur typisch für diesen ungewöhnlichen Denker, sie charakterisiert auch die christliche Botschaft. Das, was uns im Neuen Testament berichtet wird, da wären wir nie drauf gekommen. Nie. Schauen Sie, Religion kannten wir schon immer. Ungezählte und sehr verschiedene Versuche, des Menschen mit Gott zusammenzubekommen. Es gibt hunderte von Religionen auf dieser Welt. In der Regel haben wir auch keine große Mühe, Religion zu verstehen, denn sie ist ja verständlich aufgebaut. Aber hier geraten wir plötzlich mit einem Gott zusammen, der zugleich heilig und barmherzig ist. Das kriegt man sonst nicht so leicht auf den gleichen Puls. Der seinen Sohn für mich sterben lässt, damit gleichzeitig seiner Heiligkeit und Reinheit Genüge getan wird. Und ich zur gleichen Zeit aus Gericht und Verdammnis errettet werde. Das ist eine schwierige Konstruktion. Im Gegensatz zu all den anderen Religionen, wo Menschen sich Mühe geben müssen, mit Gott zusammenzukommen, startet der Gott der Bibel einfach alles selbst. Er ergreift die Initiative. Ich muss nur darauf antworten. Und das hat mit Religion nichts zu tun. Da steht zum Beispiel in Johannes 3,16, sehen Sie sich, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, seine Initiative, dass er seinen einzigen Sohn hergab, seine Initiative, auf das alle, die an ihn glauben, unsere Reaktion, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es ist ganz wichtig, wer hier die Initiative ergreift. Falls das unglaubhaft klingt, dann nur deshalb, weil es entweder zu ungewöhnlich oder zu simpel ist. Es scheint fast wie eine Nicht-Religion, eben weil Gott hier immer die Initiative greift und nicht wir. Und im Mittelpunkt steht diese Figur, Jesus Christus, diese einzigartige Figur, der von sich selbst sagte, dass er das Ende aller religiösen Bemühungen des Menschen sei. Jesus war absolut unreligiös. Er sagte, ich bin nicht gekommen, um euch eine neue Religion zu bringen, von der habt ihr schon genug. Wenn das für euch ein Problem ist, ob ihr samstags ein Schaf aus dem Brunnen holen könnt, dann braucht ihr mich nicht. Wenn mich irgendetwas überzeugt, ganz und gar überzeugt, dass die Botschaft der Bibel wahr ist, dann ist es die Person Jesus Christus. Der einzige Gott, der Mensch wurde, mir zuliebe, ihn zuliebe. Sonst gibt es das nicht nochmal. Der einzige Gott, der Wunden hat, mir zuliebe, ihn zuliebe. Ich las vor einiger Zeit mal in einem Buch, das sich mit der Person Christi beschäftigte. Eine Amerikanerin warf die Frage auf, warum uns das, was dort im Neuen Testament beschrieben wird, so kalt lässt. Und ich lese Ihnen mal ein paar Sätze aus diesem Buch vor. Da schreibt sie: Hier war ein Mensch göttlicher Natur und Herkunft, der mitten unter uns war und mit uns redete. Und was haben wir mit ihm gemacht? Die einfachen Leute hörten ihm zu, wo immer sie konnten, und freuten sich über ihn. Aber unsere führenden Persönlichkeiten von Kirche und Staat waren der Meinung, dass er zu viel redete und vor allen Dingen auch zu viel störende Wahrheiten verbreitete. Also bestachen wir einen seiner Freunde, ihn unauffällig an die Polizei auszuliefern, und wir erhoben Anklage gegen ihn auf der etwas wackeligen Grundlage, dass er ein öffentliches Ärgernis erregt hätte. Und dann ließen wir ihn öffentlich aufhängen an einem gewöhnlichen Galgen und danken Gott, dass wir den Kerl endlich losfahren. Das alles gereichte uns nicht gerade zur Ehre, selbst wenn er nur ein harmloser, verrückter Prediger war. Was manche damals dachten, was manche heute immer noch denken. Aber wenn die Kirche wirklich recht hat, dann ist das ja alles noch viel, viel schlimmer. Denn dann hätten wir wirklich Gott selbst aufgehängt. Das ist die Botschaft, die wir so langweilig finden. Das entsetzliche Drama, in dem Gott selbst das Opfer ist und erhält. Wenn das für uns langweilig ist, was um alles in der Welt ist dann interessant? Ich habe diese Frage öfter Menschen gestellt. Wenn sie Jesus nicht interessiert, was um alles in der Welt ist dann für sie interessant? Ich bin hauptsächlich deswegen Christ, weil es Christus gibt. Was mich am Christentum fasziniert, ist diese einzigartige Person, ist Christus. An ihm ist alles ungewöhnlich, an ihm ist alles faszinierend. Er war kein Produkt dieser Welt. Nein, er kam von außen in diese Welt hinein. Die Geschichte hat ihn nicht aufgesogen, die Geschichte floss um ihn herum. Und jetzt kommt der Punkt. Er war eine kontinuierliche Herausforderung für alle. Ist auch noch heute. Und jetzt kommt's. Jesus ist die größte Herausforderung für sogenannte anständige Menschen, für solide Bürger, für angesehene Leute, für religiöse Menschen, für Kirchgänger, für Menschen wie ihr und wie ich. Nichts ist schwerer für uns Menschen zu begreifen als die Tatsache, dass aufrichtige, anständige, religiöse Menschen die schlimmsten Feinde Gottes sein könnten. Er wurde damals verurteilt von anständigen, tiefreligiösen Menschen, viel religiöser als wir. Wenn wir das Textbuch geschrieben hätten für die letzte Szene, für den Tod Jesu, sind wir doch mal ganz ehrlich, hätten wir ihn durch anständige, wohlangesehene, tiefreligiöse Menschen umbringen lassen? Doch wohl nicht. Kaum, das geht doch nicht. Wir hätten solche Lösungen für undenkbar gehalten, für pervers, für abgeschmackt, für gotteslästerlich. Und das war sie auch. Die Frage des Pilatus an die Juden, was soll ich mit diesem Jesus machen, wird immer die Zentralfrage dieser Welt sein. Immer, immer wieder. Wird immer die zentrale Frage unseres Lebens sein. Könnt ihr die Gleichnisse lesen, ohne diese unglaubliche Herausforderung zu spüren, die damit an uns herangetragen wird? Jedes Gleichnis, was Jesus erzählt, hat die gleiche Herausforderung. Was tun wir damit, wenn dieser Christus uns in seinen Gleichnissen vor Augen hält, dass es für ihn nur zwei Kategorien von Menschen gibt? Entweder Sünder, die um Gnade betteln, oder anständige Bürger, die glauben, das nicht nötig zu haben. Das finden Sie in jedem Gleichnis. Vielleicht haben wir diese Gleichnisse x-mal gelesen. Das ist zum Beispiel die Szene in der Synagoge. Da ganz vorne steht jemand und sagt, ich danke dir Gott, dass ich so ein toller Kerl bin. Und dann steht noch einer, der sagt, Herr, vergib mir, ich bin nichts vor dir. Und Jesus lässt keinen Zweifel daran, was er von diesen beiden Leuten hält. Oder diese andere Szene auf dem Bauernhof. Da hinten kommt der eine Sohn des Bauern angelaufen, verdreckt, verlumpt, sich kindlich freuend, dass der Vater auf ihn wartet, trotz seines vergammelten Lebens. Nein. Und hinter dem Haus kommt gleich der andere Sohn. Und er wird gleich den Vater fragen, warum freust du denn nicht, wenn ich jetzt nach Hause komme? Warum machst du denn für mich kein Fest? Und Jesus lässt keinen Zweifel daran, was er von den beiden hält. Oder ganz dramatisch, die Szene auf dem Marktplatz. In der Mitte steht die Frau, die man beim Ehebruch erwischt hatte. Und sie weiß, sie ist schuldig. Sie kann nur noch um Gnade bitten. Und um sie herum stehen alle diese anständigen Mitbürger mit ihrem unbarmherzigen Sinn für Gerechtigkeit, mit Steinen in den Händen. Was sagt Jesus? Wollt ihr Steine werfen? Okay, fangt ruhig an. Wer kann es sich denn erlauben? Und lässt keinen Zweifel daran, was er von allen Beteiligten hält. Was machen wir damit, wenn Jesus diese beiden Alternativen uns vor Augen hält und fragt, immer wieder, wer bist du denn? Zu welcher Gruppe gehörst du denn? Zu der oder zu der? Oder gehörst du zu den Sündern oder gehörst du zu den Anständigen? So oft ich mir das vor Augen halte, sagt mir mein Gewissen, er hat ja recht. Ich finde das immer wieder bestätigt, an mir selbst und allen anderen. Ich weiß genau, wenn ich mal in der falschen Gruppe gelandet bin. Diese bis ins innerste Mark vorstoßende, schmerzende und im gleichen Augenblick aufrichtende und heilende Begegnung mit Gott, die finde ich nur, wenn ich Jesus gegenüberstehe. Dem gegenüber sind alle anderen Religionen flach und oberflächlich. Deshalb bin ich Christ. Ich meine das nicht abwertend, aber sie sind wirklich flach und oberflächlich. Das, was Jesus mit uns macht, ist zunächst schmerzhaft und dann ist es plötzlich großartig. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, Ihnen ein wenig davon zu sagen, wie ich mit meinen drei Hauptfragen umgegangen bin und dass ich bei dem Gott, der als Jesus Christus hier zu uns kam, letztlich alles das finde, an dem ich meine Antwort aufhängen kann. Bei der Beantwortung aller drei Fragen stoße ich immer wieder auf das Zentrum des Christseins, auf ihn, auf Jesus Christus. Und ich kann nur dem eigentlichen Maßstab folgen. Wenn ich nachdenke, an ihm. Und hier gibt es viele Unklarheiten aufzuräumen. Ein Christ ist nicht das Gleiche, wie einer bestimmten Konfession zuzugehören. Ein Christ ist auch nicht ein guter, charakterfester Mensch, der viel Gutes tut. Ein Christ ist auch nicht jemand, der viel in die Kirche geht. Ich kann jeden Morgen in meine Garage gehen, werde trotzdem nicht zum Auto. So einfach ist das nicht. Ein Christ ist auch nicht jemand, den seine Eltern als Baby haben taufen lassen. Das ist auch nicht. Nein, durch das ganze Neue Testament zieht sich eine klare Botschaft. Christ werden heißt Folge einer bewussten persönlichen Entscheidung, nicht die Folge einer Zugehörigkeit zu irgendetwas. Schauen wir, wie immer wir zu diesem Jesus stehen. Es hat noch nie jemand gegeben, der so ungewöhnlich und so intensiv und so erfolgreich in diese Welt hineingewirkt hat wie er. Es gibt niemand sonst. Und ich finde das toll, dass auch Atheisten ihn bewundern. Sie sagen, er ist der einzige Mensch, den wir kennen. Er meinte, was er sagte, und er sagte, was er meinte. Sie würden ihn nie als Gottes Sohn akzeptieren, aber als Musterbeispiel eines edlen Menschen, immer wieder. Schauen Sie, leider mochten viele Menschen seine Wirkungsweise überhaupt nicht bis heute. Er war immer treffsicher, aber wir wollen eben nicht getroffen werden. Wir wollen nicht mal betroffen sein. Wenn Sie mal im Neuen Testament lesen, da finden Sie so eine gute Handvoll Begebenheiten, was passierte, wenn Jesus zu einer Gruppe von Menschen sprach. Lesen Sie das mal. Jede dieser Begebenheiten geht auf die gleiche Weise aus. Jesus spricht zu einer Gruppe von Menschen und nach kurzer Zeit ist diese Gruppe gespalten. Die eine Hälfte ist irritiert, die andere Hälfte ist fasziniert. Er hat immer polarisiert. Das war seine Art und Weise, was etwas zu bewirken. Wenn ich das auf eine Kurzform bringen möchte, wie er gearbeitet hat, er hat die Zufriedenen geplagt und die Geplagten zufrieden gemacht. Nicht? Immer wieder. Und damit hat er die Sache in Bewegung gebracht. Immer und immer wieder. Er hat den Anständigen zugesetzt und den Sündern Vergebung zugesprochen. Und das gab Ärger. Er hat die Gesunden für krank erklärt und die Kranken gesund gemacht. Und das gab Ärger. Er hat die Sehenden für blind erklärt und er hat die Blinden sehend gemacht. Und das gab Ärger. Er hat die Schriftgelehrten für dumm erklärt und den einfachen Leuten das Reich Gottes erklärt. Und das gab Ärger. Als Folge dieser ganzen Sache wurde der christliche Glaube eine sehr herausfordernde Angelegenheit, weil sein Begründer so herausfordernd war. Lassen Sie mich schließen mit einem Zitat aus einer Zeitschrift, die in diesem Raum sicher noch nie zitiert wurde. Ich zitiere ein paar Worte aus dem deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Aus dem Jahr 1980, zweite Ölkrise. Da schreibt der Spiegel: Die Christen im späten Imperium Romanum erregten Anstoß und Spott mit ihren merkwürdigen Heiligen, ihren strengen Diätvorschriften und wunderlichen Weltvorstellungen. Die Christen ahnten oder sahen die Krise nur voraus und stellten sich bei Zeiten darauf ein. Sie entwickelten eine Ideologie für bescheidene Leute und für bescheidenere Zeiten. Eine Ideologie, die dem Seelenheil einen höheren Wert beimaß als dem kaum mehr erreichbaren äußeren Erfolg des Einzelnen, was wir heute. Und siehe da, die neue Moral, die Selbstbescheidung und der Gemeinschaftsgeist der Gefolgsleute des Erlösers erwiesen sich in der bösen Welt als eine äußerst erfolgreiche Überlebensstrategie. Die Christen waren es und niemand sonst, die aus den Wirren der antiken Übergangsepoche als Sieger auftauchten und ganz Europa geistig eroberten, schreibt der Spiegel. Frage: Werden die Christen das nochmal wiederholen können heute, ganz Europa geistig zu erobern? Wenn nicht, wer wird Europa dann geistig erobern? Einer wird Europa erobern. Es hat da oben nie ein Vakuum gegeben. Wer wird Europa erobern? Die USA? Die EU? China? Der Islam? Die Bilderberger? Ich weiß es nicht. Einer wird Europa erobern. Aber auch damals wurde zunächst erstmal eine Stadt geistig erobert, dann das eigene Land und dann Europa. Und vielleicht sollten wir auch so vorgehen. Zunächst mal Wiener Neustadt geistig erobern und dann den Rest Europas. Wie das geschieht? Wie das geschieht, das sagt uns Petrus in unserem heutigen Predigtext. Ich darf das nochmal wiederholen. Das wäre auch die Methode für Wiener Neustadt. Petrus sagt: Lasst Christus den Mittelpunkt eures Lebens sein und seid immer bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die nach einer Begründung eures Glaubens fragen. Wollen wir noch beten? Lieber guter Herr, wir danken dir dafür, dass dein Wort wahrhaftig und wirksam ist und dass es tief in uns allen immer wieder klar macht, wer du bist und wer wir sind, was du denkst und was wir denken. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns zu deinen Leuten gemacht hast und dass wir dir unser Leben anvertrauen dürfen, jeden Tag aufs Neue. Bitte erinnere uns in dieser neuen Woche sehr oft daran, dass du unser Wegbegleiter bist. Wir danken dir dafür, dass wir dir so viel wert sind, dass du uns begleitest. Und wir geben dir alle Ehre als dem Gott, dem wir gehören.